Gnade sei mit euch und Frieden von dem, der da ist und der da war und der da kommt, Jesus Christus. Amen. Der Predigttext für diesen Sonntag steht im Evangelium nach Lukas im 15. Kapitel. Es nahten sich ihm aber alle Zöllner und Sünder, um ihn zu hören. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten murrten und sprachen: Dieser nimmt die Sünder an und isst mit ihnen. Er aber sagte zu ihnen dies Gleichnis und sprach: Welcher Mensch ist unter euch, der 100 Schafe hat, und wenn er eines von ihnen verliert, nicht die 99 in der Wüste lässt und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, so legt er sich's auf die Schulter voller Freude. Und wenn er heimkommt, ruft er seine Freunde und Nachbarn und spricht zu ihnen: Freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Ich sage euch, so wird auch Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die der Buße nicht bedürfen. Oder welche Frau, die 10 Silbergroschen hat und einen davon verliert, zündet nicht ein Licht an und kehrt das Haus und sucht mit Fleiß, bis sie ihn findet. Und wenn sie ihn gefunden hat, dann ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarinnen und spricht: Freut euch mit mir, denn ich habe meinen Silbergroschen wiedergefunden, den ich verloren hatte. So, sage ich euch, ist Freude vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Liebe Gemeinde, verloren gehen, suchen, finden, das sind Erfahrungen, die wir alle machen. Immer wieder. Immerzu geht etwas verloren. Dinge gehen verloren, Menschen gehen verloren, Welt geht verloren. Ein Sohn geht verloren, ein Schaf geht verloren. Abends bemerkt es der Hirte. Abends zählt er nach. Einmal, zweimal, es hilft nichts. Er kommt nur auf 99. Eins fehlt. Und nun zählt nur noch dieses eine. Der Hirte weiß, es kann allein nicht überleben. Ist in den Gefahren der Nacht schutzlos. Wölfe, Durst, die eigene Furcht, die es immer tiefer in die Irre führt. Der Hirte macht sich also auf. Er geht die Wege nach, die er mit seiner Herde zurückgelegt hat. Er läuft alles ab, klettert hierhin und dorthin, hält inne, lauscht, ob er vielleicht ein leises Blöken vernimmt. Läuft weiter, ruft, klettert und stürzt und sucht, und dann hört er es. Er sieht es, sein Tier, endlich. Und ich stelle mir vor, er nähert sich behutsam und spricht es leise an, um es nicht zu erschrecken, und greift dann in das dichte Fell und lädt sich das zitternde Tier auf die Schultern, wo es sich anschmiegt und vor Erleichterung leise seufzt. Gefunden. Er trägt es voller Freude heim. Manchmal ist mir, als ginge ich verloren. So sprechen Menschen, denen das Leben schwere Wunden geschlagen hat. Einer hat seine Arbeit verloren. Die Ehe geht daran in die Brüche, die Kinder sind mit ihrer Mutter an einen anderen Ort gezogen. Er fühlt sich zu alt, um noch einmal neu anzufangen. Alle Kraft scheint aus seinem Körper gewichen zu sein. Seine Tage sind zu einem dunklen Tunnel geworden, in dem es kein Licht mehr gibt. Oder Elias, der Mann aus Aleppo. Der Krieg hat ihm alles genommen, was sein Leben war. Einst war er gut situiert, mit Hochschulabschluss, einer guten Arbeit, das alte große Haus gerade frisch restauriert. Da brach der Krieg aus. Er musste fliehen. Freunde und Familienangehörige sind ums Leben gekommen oder in alle Himmelsrichtungen zerstreut. Das Haus ist längst zerstört. Und auf der Flucht hat er alles verbraucht, was er noch besaß. Ist nun gestrandet in Berlin, wo er noch immer auf sein Asylverfahren wartet. Einer von Millionen. Einer, der alles verloren hat. Und wir? Wie oft geht uns der Lebensmut verloren? Oder die Lebensfantasie? Wenn wir uns ausgeliefert fühlen an all die Zwänge und Termine, an nicht enden wollende Prüfungen, an den ganzen Druck. Oder wenn wir die ausgelatschten Wege gehen und nichts Neues scheint mehr zu kommen und wir fühlen uns überflüssig und machen gute Miene zum bösen Spiel, solange es eben geht. Verloren haben wir uns auch schon oft. Ist da jemand, der nach uns sucht? Der Hirte, der ist ja eigentlich verrückt. Da lässt er die 99 Schafe zurück und sucht das eine. Berechnet man den Stundenlohn, womöglich mit Nachtzuschlag, dann wird man auf eine Summe kommen, die den Wert des Schafes vermutlich übertrifft. Also, lohnt sich die Suche? Nein, wirklich nicht. Verluste werden doch heute kühl kalkuliert und eingepreist. Ein bisschen Schwund ist immer, so denkt es sich heute wie von selbst. Dies alles, so denkt es sich weiter, beweist doch einen Mangel an Umsicht, an Augenmaß, an Prioritäten. Der Hirte widersetzt sich der Kosten-Nutzen-Rechnung und den Prioritätenlisten. Er widersetzt sich der Logik, die sich breit gemacht hat und die Köpfe vergiftet. Er sucht das eine Schaf, weil für dieses Schaf alles auf dem Spiel steht. Leben oder Tod. Wie oft geben wir andere verloren? Da kann man nichts machen, sagen wir und wenden uns ab. Der ist nicht zu helfen, sagen wir. Oder selber schuld, warum hat er auch? Was verhalten sich die Zöllner auch so unsäglich, mögen die Schriftgelehrten sagen. Was konnten die denn Hals nicht vollkriegen? Sollen sie doch beim nächsten Finanzcrash ruhig aus dem Fenster springen. Was arbeitet der auch wie ein Verrückter, sagt man. Kein Wunder, dass seine Ehe zerbricht und die Kinder nichts mehr von ihm wissen wollen. Was machen die sich auch auf die Flucht übers Mittelmeer? Naja, da kommt man halt um. Und wir geben die, die vielleicht sogar wirklich schuldig oder verloren sind, wir geben sie auch noch verloren. Wo ist jemand, der sich des Verlorenen annimmt? Wann kommt endlich einer und ruft nach mir? Wann kommt einer und steigt mit mir durch die düstere Wüstenei, steigt mir nach, ruft nach mir mit einer Stimme, die nach Hilfe klingt, nach Vertrauen, nach Zuhause? Doch, einer sucht nach mir. Und wenn ich gefunden werde, ist die Freude im Himmel groß und der Jubel wird auf die Gesichter der Engel gelegt und ihr Lachen und ihre Seligkeit klingen durch die Himmel wie durch heilige Hallen, weil ein einziges Schaf oder ein einziges Menschenkind gefunden wurde. Halleluja. Liebe Gemeinde, die Geschichte vom verlorenen Schaf ist aber noch etwas vertrackter als bisher gedacht. Da ist nämlich nicht nur Freude über das gefundene Schaf, sondern auch der Ärger der anderen. Man könnte sagen, Freude im Himmel und Ärger auf Erden. Ich jedenfalls, ich hätte mich geärgert. Da steht man draußen vor dem Haus und drinnen, von drinnen dringt der Lärm der Feiernden. Eine ziemlich irdische Party scheint da zu toben. Sünder und Zöllner sind beieinander und mittendrin, so vernimmt man, Jesus, der Herr. Er ist mit ihnen und sparsam wird es nicht zugegangen sein, denn schließlich sind die Zöllner allesamt vermögende Leute. Man mag sich auch hier fragen, wie sinnvoll ist das eigentlich? Und auch da beginnt man schnell zu rechnen. Da wird es feuchtfröhlich zugegangen sein. Und ein paar Krüge Wein von dieser Jesusparty drinnen würde allerhand Brot geben für die armen Familien am See von Genezareth. Da lässt sich leicht die Geschichte vom reichen Mann und dem armen Lazarus erzählen, sagt einer. Und was ist das? Jesus unter den Ausbeutern. So ist das. Freude im Himmel und Ärger auf Erden. Jedenfalls bei denen, die versuchen, verantwortlich zu leben. Ja, und wo hat der Ärger angefangen? Damit, dass Jesus einfach mit den Zöllnern und Sündern gegessen hat. Und das ist ja kein Zufall. Es ist kein Zufall, dass er nicht nur mit den Aufrichtigen, sondern auch mit denen mit verkrümmten Lebenswegen, nicht nur mit den Sauberen, sondern auch mit denen, die manchen Dreck am Stecken haben, sein Mahl feiert. Denn dieses ganze Feiern, von dem immer wieder erzählt wird, dieses Feiern inmitten der Gauner und Ganoven, der Halsabschneider und möchte gerne groß, der Halbseidenen und Verirrten und Verlorenen, diese ganzen Feiern, die sind ja nicht weniger als ein Bild für das, was einmal sein soll. Das große Mahl am Ende der Zeit, wo alle an einem Tisch sitzen und die Freude groß ist. Hätte Jesus mit den Heiligen gegessen, so sagt Martin Luther zu diesem Text, dann hätte es geheißen, er war ein feiner Mann, er weiß, wo die Heiligen sind. Aber Jesus war kein Heiliger, er war ein Narr und wollte es sein. Liebe Gemeinde, aus solcher Narrheit kommt unsere Hoffnung, kommt die Freude im Himmel und die Möglichkeit, auch auf Erden noch zu lachen. Wenn die Welt eine Firma wäre, ich würde keine Aktien mehr von ihr kaufen. Zu düster sind die Prognosen vieler Wissenschaftler. Wenn sie aber Gottes Schöpfung ist, ein Abenteuer, an dem Gott selbst Interesse hat, ein Ort, an dem er Menschen sucht, fromme und Sünder und gerade und krumme und Ausbeuter und Ausgebeutete, wenn das so wäre, dann würde es sich doch wohl lohnen, Kraft darin zu investieren. Kraft und Sehnsucht und Fantasie und mit voller Zuversicht die Jahre unseres Lebens. Wenn wir darauf vertrauen könnten, dass da keiner vergessen wird, wo er auch umherirrt, wo er auch liegt, keine Menschengruppe verloren ist, wenn das so wäre, dann sind auch die Menschen nicht vergessen, die auf den Meeren umherirren, nicht das Kind in Homs, das nicht weiß, warum seine Mutter verschüttet wurde, nicht die Verwundeten der Anschläge in London oder Kabul, in Istanbul oder Berlin, dann lohnt es sich, zum Narren zu werden. Ein Narr, den die Enttäuschung nicht totschlägt. Ein Narr, für den Kalkulationen nicht die einzigen Argumente sind. Da lohnt es sich, dafür einzutreten, dass die Vernunft vernünftig wird und nicht nur lukrativ. Wenn das gilt, 1:99, dann könnte es sein, dass auch wir in unserer Ecke, in unserem Gestrüpp, in dem wir hängen, nicht vergessen sind. Der Hirte geht mit dem einen Schaf auf der Schulter nach Hause und ruft seine Freunde und Nachbarn und spricht zu ihnen: Freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden. Der Vater ruft seine Knechte und Familie zusammen. Der verlorene Sohn ist wieder da. Die Freude ist so groß, dass gefeiert werden muss. So ist Gott, sagt das Gleichnis. So ganz anders, als wir uns ihn vorstellen. Wo wir uns verloren fühlen, bleibt er uns auf der Spur. Wo wir uns verstecken wollen, hat er uns schon längst entdeckt. Hat uns längst entdeckt in all unseren gescheiten und törichten, honorigen oder skandalösen Verstecken. Er gibt nicht Ruhe, bis er uns findet. Gerechte und Selbstgerechte, verloren Gegangene. Kein einziger wird von Gott zu einem hoffnungslosen Fall erklärt. Niemand, dessen Verlust er schulterzuckend registriert. Er gibt niemanden verloren, selbst den nicht, der sich ihm gegenüber noch dümmer anstellt als ein blökendes Schaf. Warum macht er das? Aus Liebe. Anders kann ich es mir wirklich nicht erklären. Liebe, die uns nicht belässt, wo wir sind. Die uns nicht lässt, wie wir sind. Sünder oder Gerechte, Zöllner oder Pharisäer, gefährdet wir alle. Gott liebt das Gefährdete. An uns ist es nur, dass wir uns die Rettung des Hirten gefallen lassen und darauf zu vertrauen, dass der große Liebende stärker ist als alle Wölfe in uns und da draußen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.